Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Dass heute der Virologe Dr. Martin Stürmer unser Gast ist, das lässt erahnen, dass wir über Corona und die Folgen reden. Ja, das Virus nervt. Ja, die Stimmung ist angespannt. Ja, wir hätten es gerne alle hinter uns. Aber die Neuinfektionen erreichen Höchstwerte von mehr als 92.000. Die Diskussion über die Impfpflicht geht weiter und wir fragen uns, können wir trotzdem ins Kino, ins Theater oder auf die Party? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und deshalb ist uns der Virologe Martin Stürmer jetzt für 2 Stunden zugeschaltet aus Frankfurt. Herzlich willkommen, Herr Stürmer.
Ja, schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
Sie sind ja nicht nur Virologe, sondern Sie sind auch Leiter eines Medizinlabors. Schlafen Sie noch zu Hause oder sind Sie 24 Stunden am Tag im Labor?
Ja, so kann man es formulieren. Das Labor oder die Laborarbeit nimmt tatsächlich jetzt den größten Teil des Lebens ein. Das ist zwar schon seit Beginn der Pandemie nicht gerade wenig, aber die letzten Tage schlagen dem fast den Boden aus. Das ist Wahnsinn.
Aber Sie schaffen es bis 11.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich heute auch noch einiges an Arbeit habe, aber ich bleibe Ihnen treu heute, die 2 Stunden.
Normalerweise, Herr Stürmer, beginnt man mit Prognosen nicht am Anfang, sondern man bringt sie am Ende eines Gespräches. Ich würde trotzdem gerne damit beginnen. Wie lange wird uns Covid noch begleiten?
Ja, jetzt glaube ich, haben wir die erste Hürde vor uns. Wir müssen die Omikron-Welle einigermaßen durchstehen. Sprich, wir müssen dafür sorgen, dass möglichst nicht zu viele Menschen sich anstecken, hochgradig ansteckende Variante, viele ungeimpfte Menschen. Also da ist noch einiges vor uns. Und wenn wir das hinter uns haben, kommen wir denn doch wieder in die Zeit, wo der angepasste Impfstoff kommt, wo es wärmer wird, wo die Zahlen wahrscheinlich deutlich nach unten gehen. Und wenn wir uns dann geschickt anstellen, wenn das Virus uns dann auch keinen Strich durch die Rechnung macht, bin ich immer noch der Meinung, haben wir eine Chance, dass wir über die Rückkehr zur Normalität diskutieren können im Sommer.
Es geht also darum, alles zu tun, um das Virus in den Griff zu bekommen. Und wenn Sie dazu Fragen haben oder uns erzählen möchten, wie Sie sich trotz Corona das Leben nicht verhageln lassen, dann rufen Sie uns an. 0800 22 54 22 54 ist die kostenlose Telefonnummer, unsere Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Die Corona-Zahlen steigen rasant, die Omikron-Variante greift immer mehr um sich, aber es ist auch Wochenende und wir wollen raus, spazieren gehen, Freunde treffen, vielleicht einen Film im Kino sehen oder ins Restaurant. Geht das? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Um diese Fragen zu beantworten, ist heute der Virologe Martin Stürmer unser Gast bei Deutschlandfunk Kultur, der schon an Covid erkrankt ist, als von der Omikron-Variante noch gar nicht die Rede war. Herr Stürmer, Sie hat es vor 2 Jahren erwischt. Mit welchen Symptomen?
Ja, es war eigentlich relativ unspezifisch. Wir hatten gemeinsam Familienurlaub und es fing an bei unserem Sohn mit Durchfall, dann meine Frau mit Kreislauf und bei mir waren es Rückenschmerzen. Also jeder hatte andere Symptome. Das Virus hat uns nicht gleichzeitig erwischt, sondern nacheinander. Und war dann, sage ich mal, so auch rein psychologisch mit das schlimmste Erlebnis, was ich hatte in meiner bisherigen Erkrankungszeit. Ich habe bis jetzt nicht so viele schwere Erkrankungen hinter mich bringen müssen. Dieses Gefühl, wenn diese Rückenschmerzen von unten nach oben aufsteigen und Sie plötzlich bei Ihrem Atemzug merken, dass es weh tut, da kommen die Gedanken. Muss ich ins Krankenhaus? Muss ich auf die Intensivstation? Was macht die Lunge? Und das war ein ganz, ganz fürchterliches Gefühl.
Darf ich fragen, wo Sie den Urlaub gemacht haben?
Es war tatsächlich ein Skiurlaub. Der Zeit war natürlich von Abstand, Maske, Hygiene und dem Ganzen noch nicht wirklich viel etabliert. Und dementsprechend waren natürlich ausreichend Kontakte möglich, um auch mit der Ursprungsvariante, die sich ja nicht bei weitem nicht so effektiv übertragen kann wie Omikron, war es eben trotzdem möglich.
Und die Spätfolgen, ist da irgendwas geblieben?
Also das Prägendste, was die Symptomatik anging, war der Geruchs- und Geschmacksverlust. Das kann man keinem beschreiben, der es nicht selber erlebt hat, wie es ist, 14 Tage lang nichts zu riechen, nichts zu schmecken, egal was man zu sich nimmt. Und das ist zum Glück wieder weggegangen, aber die Qualität, die es vorher vor der Infektion hatte, die ist nicht wieder da.
Hm. Omikron scheint nun sehr ansteckend, aber im Verlauf harmloser zu sein. Was bedeutet das eigentlich genau?
Ja, das ist möglicherweise ein gutes Zeichen, dass das Virus evolutionär sich weiterentwickelt, dahingehend, dass es natürlich für ein Virus optimal ist, um sich zu verbreiten, wenn es sich nicht nur effektiv vermehren kann, sondern wenn der Wirt, der ja das Virus in sich trägt, im Prinzip so gut wie nichts davon merkt und eigentlich locker flockig draußen rummarschiert, und das Virus weiter unter andere Leute bringt. Ja, und das ist ja das Optimum in der Evolution. Und möglicherweise ist Omikron schon ein Schritt dorthin.
Hm. Trotzdem nochmal genau drauf geguckt. Also worin liegt die Ursache dafür, dass Omikron so viel ansteckender ist als zum Beispiel Delta?
Ja, es hat ja zahlreiche Mutationen mehr im Oberflächenprotein. Und dieses Oberflächenprotein, das Spike-Protein, das ist ja dafür verantwortlich, dass das Virus in unsere Zellen rein kann. Also ein Virus kann sich ja grundsätzlich nicht irgendwo außerhalb von Zellen vermehren, ist ein sogenannter Zellparasit, und um da reinzukommen, braucht es einen Schlüssel, um unser Schloss auf der Zelle zu öffnen. Und das Schloss ist am Anfang nicht optimal angepasst gewesen, und jede dieser Varianten, die sich effektiver vermehren, haben den Dreh etwas besser raus, wie sie uns sozusagen, wie sie in unsere Zellen reinkommen können.
Und wenn wir uns nun mit Omikron anstecken, wie sind da die Symptome? Fühlt man sich da wie bei einer Grippe oder wie bei einer Erkältung?
Ja, es ist auch wieder ähnlich der klassischen Erkältung. Was diesmal nicht so ausgeprägt ist, ist Geruchs- und Geschmacksverlust, was auch wieder ein gutes Zeichen ist, weil dann möglicherweise eben unser zentrales Nervensystem nicht so betroffen ist von der Infektion. Und ansonsten hat man wohl sehr starke Müdigkeit, Muskelschmerzen, die Nase ist betroffen. Aber das sind natürlich alles Symptome, die wir auch aus anderen Dingen her kennen. Insofern ist es immer ganz wichtig, wenn man Symptome verspürt, es sich durchaus auch testen zu lassen.
Hm. Regina Brunwald hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Erstmal vielen Dank, dass ich bei Ihnen durchkomme, was in letzter Zeit nicht der Fall war. Ich habe eine Frage bzw. mehrere Fragen. Vielleicht können wir das erstmal nacheinander abgehen. Sie haben ja verlauten lassen, dass Bremen die höchste Impfquote hat, 90% oder so in der Drehe. Und wie kommt es dann, dass Bremen jetzt die höchste Infektionsrate mit Omikron hat? Das zeugt ja nicht gerade wirklich von der Wirksamkeit des Impfstoffes. Und ich stehe dem Impfstoff sehr kritisch gegenüber. Das muss ich Ihnen wirklich gleich am Anfang sagen, weil in meinen Augen ein Impfstoff nicht der Qualität entspricht, wo man trotzdem Infektionen weitergeben kann, sich trotzdem noch infizieren kann. Und meiner Meinung nach auch das Virus sich letztendlich durch die Impfung immer weiter verändert und sich letztendlich wir niemals mit dieser Pandemie fertig werden, wenn wir nicht endlich aufhören zu impfen.
Herr Stürmer, fangen wir mal mit der Frage an. Also wieso hat Bremen die höchste Infektionsrate trotz hoher Impfquote?
Ja, der Norden hat insgesamt natürlich das Problem, als erster von der Omikron-Welle getroffen worden zu sein. Es sind so, dass in Dänemark sehr viele Fälle waren, in England sehr viele Fälle, in Holland, und dementsprechend ist das Virus rübergeschwappt. Und es stimmt, die Impfstoffe schützen nicht in der Form vor einer Omikron-Infektion, wie es gegenüber der Delta-Variante der Fall ist. Aber der Vorwurf, dass die Impfstoffe nichts taugen, den kann man natürlich so nicht stehen lassen, weil wofür sind die Impfstoffe primär getestet worden? Es ging mit der Impfung erstmal darum, schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle zu vermeiden. Und das schaffen diese Impfstoffe auch gegenüber Omikron immer noch auf einem extrem hohen Level. Und Sie dürfen nicht vergessen, es ist die erste Generation der Impfstoffe, die wir überhaupt auf den Markt bekommen haben. Und dementsprechend ist der Erfolg, den wir mit diesen Impfstoffen gerade erzielen, nicht zu niedrig anzusetzen, sondern man muss das extrem hoch schätzen, was uns da innerhalb von der ganz, ganz kurzen Zeit gelungen ist. Und der Vorwurf, dass das Impfen das Virus dazu bringt, sich zu verändern, auch den kann man nicht stehen lassen, weil die Infektion macht ja genau das Gleiche. Weil durch die Infektion baue ich ja auch schützende Antikörper gegen diese Variante auf. Und auch damit muss sich evolutionär das Virus, wenn es weiter bestehen will, eben wieder, wieder verändern, um entsprechend neue Menschen infizieren zu können. Also da muss ich ganz klar widersprechen.
Frau Brunwald.
Dann zeigt es ja, dass ich praktisch die Impfung für mich wirklich nicht akzeptieren kann. Ich meine, ich habe Corona durchlebt, ich bin Corona genesen und ich bin nicht mehr eine ganz junge Frau, muss ich sagen. Und ich habe das überstanden ohne Arzt, ohne ärztliche Hilfe, obwohl ich wirklich krank war. Und ich fühle mich von meinem Körper her jetzt besser geschützt als mit der Impfung.
Woher wussten Sie, dass Sie Corona haben, obwohl kein Arzt bei Ihnen war, Frau Brunwald?
Ja, ganz genau.
Ja, woher wussten Sie das? Weil Sie sagen, ich habe es ohne ärztliche Hilfe überstanden. Woher wussten Sie die Diagnose, dass es Corona war?
Weil ich mich dann, als es mir besser gegangen ist, habe testen lassen.
Ah ja.
Mhm. Und so. Und ich frage mich immer wieder, warum wir für die Impfung so viel Geld ausgeben, Milliarden von Euros den Pharmafirmen in die Tasche stecken und auf der anderen Seite wir kein Geld haben, die Menschen vernünftig zu entlohnen, die im Gesundheitswesen arbeiten.
Herr Stürmer, nochmal.
Ja gut, dieses Problem der Bezahlung im Gesundheitssystem, da sind wir, glaube ich, einer Meinung, dass da Nachholbedarf ist. Aber ich kann mich hier wieder nur wiederholen. Wenn wir nicht geimpft hätten, überhaupt nicht, dann hätten wir viel, viel mehr Menschen schwer erkrankt gesehen. Die Krankenhäuser wären übergelaufen. Wir hätten Triage machen müssen. Sprich, wir hätten aussortieren müssen, welche Menschen bekommen ein Intensivbett und welche nicht. Wir hätten deutlich mehr Tote gehabt. Also das Impfen hat seinen Sinn und ich kann Ihnen sagen, Sie sind nach einer ersten Infektion nicht vor einer Reinfektion gegenüber Omikron geschützt. Also es kann Sie jederzeit nochmal treffen. Das weiß ich aus eigenen Berichten, die ich vielfach kenne, dass es zur Reinfektion gekommen ist und auch die werden gegebenenfalls, je nachdem wie lang die erste Infektion zurückliegt, durchaus härter sein können.
Um den Gedankengang von Frau Brunwald noch mal weiterzuführen, Herr Stürmer, also auch Geimpfte, Sie haben es ja gerade gesagt, auch Geimpfte können das Virus verbreiten, du kannst dich auch immer wieder anstecken, dann denkt man schon, ja, dann brauchst du ja eigentlich die Impfungen und den Booster gar nicht.
Ja, jetzt dürfen wir natürlich nicht zu sehr ins Allgemeine verfallen, dass wir sagen, die Impfung schützt gar nicht vor Infektion und Weitergabe. Das tut sie schon. Also auch gerade die frische Boosterimpfung, um das Beispiel aufzugreifen, hat insgesamt einen relativ guten Schutz gegenüber der Weitergabe der Infektion. Jetzt vielleicht nicht so ausgeprägt wie bei Delta, aber es funktioniert trotzdem. Nicht jeder, der in Kontakt mit Omikron kommt und geboostert ist, wird sich anstecken. Und insofern haben wir da natürlich Möglichkeiten, um neben der Kontaktbeschränkung auch die Weitergabe des Virus zu vermeiden, die Pandemie etwas wieder einzubremsen. Und spätestens, wenn der Omikron-angepasste Impfstoff auf den Markt kommt, was im Frühjahr der Fall sein wird, haben wir ganz andere Möglichkeiten, um hier in der Pandemie sinnvoll und richtig und effektiv einzugreifen, eben mit der Impfung.
Frau Brunwald, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und wir gehen zu Harzgerode zu Stefan Sauer. Schönen guten Morgen, Herr Sauer.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Sauer, was haben Sie erlebt mit Corona? Oder welche Frage haben Sie?
Ich bin genesen
und
habe mal eine Frage zu den Antikörpern. Und zwar gibt es einen Unterschied bei den Antikörpern, wenn man genesen ist und die Antikörper, die man entwickelt, wenn man geimpft wird.
Hallo Herr Sauer. Man kann das unterscheiden. Also es ist so, dass wenn ich geimpft bin, oder geimpft werde, dann bilde ich ausschließlich Antikörper gegen das Oberflächenprotein, also das Spike-Protein. Wenn ich genesen bin, dann habe ich diese Antikörper natürlich auch, weil es ja ein Bestandteil des Virus ist. Aber ich habe darüber hinausgehend noch Antikörper gegen zahlreiche andere Virusproteine. Und wenn man dann im Labor einen geeigneten Test nimmt, der das unterscheiden kann, der sowohl Richtung S-Antikörper als zum Beispiel Richtung Antikörper gegen das sogenannte Nukleokapsid guckt, dann habe ich die Möglichkeit eben zu unterscheiden, ob die Person Zustand nach Impfung, wie wir das so schön im Fachjargon nennen, oder Zustand nach Infektion hat. Also es geht.
Herr Sauer.
Das ist für mich eine weitere Frage ab. Ja. Und zwar, was für mich gar keinen Sinn macht, dass der Genesenenstatus bloß 6 Monate gilt, was eigentlich auch nicht stimmt, weil das eigentlich ab der Infektion gerechnet wird. Also genesen ist man eigentlich laut Gesundheitsamt schon ab dem Tag, wo man erkrankt ist. Also ich bin am 15.12. erkrankt und habe dann praktisch die 3 Wochen, die ich krank war, die werden mir praktisch von meinem genesenen Status abgezogen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Studie, die in Israel gemacht wurde, erwähnen darf, da wurde untersucht nach einem halben Jahr, wie häufig sich Geimpfte wieder anstecken und wie häufig sich Genesene anstecken. Und das Verhältnis war 1:13. Also der Geimpfte war 13 Mal häufiger wieder erkrankt als der Genesene. Wieso gilt dann der Genesenen-Nachweis bloß für 6 Monate? Das macht für mich gar keinen Sinn.
Ja, wir haben letztendlich in der Frühphase der Infektion auch gesehen, dass bei vielen Menschen letztendlich die Antikörper relativ schnell auch wieder innerhalb von Monaten abgefallen sind. Und insofern muss man einfach davon ausgehen, dass so der Basisschutz, den wir durch die Wildinfektion bekommen haben, nicht ewig unter Tage anhält. Bei mir war der, ich glaube auch ungefähr nach einem halben Jahr, waren die Antikörper kaum noch messbar. Und insofern fehlt eben halt der Schutz gegen die erste Infektion sozusagen, also gegen den ersten Kontakt mit dem Virus. Ich gebe Ihnen recht, wir sind relativ früh auch in der Wissenschaft, die Diskussion, wie lange soll ein Impfstatus gültig bleiben, die ist ja gerade im Fluss. Und es gab ja auch schon Vorschläge, den Genesenstatus länger laufen zu lassen, weil wir ja doch eine recht breite Immunantwort entwickelt haben durch den Kontakt mit dem Virus. Also ich würde da noch ein bisschen warten. Ich denke, Sie haben recht, es ist sicherlich diskussionswürdig. Und wir müssen jetzt leider aber wieder konstatieren, Omikron mischt die Karten neu und das gilt eben auch für uns Genesene.
Und Omikron mischt die Karten so neu, Herr Stürmer, dass eventuell auch immer wieder neue Boosterungen dann nötig sind.
Ja, das sieht natürlich aktuell so aus. Mhm. Ja, das ist auch unschön, das kann ich absolut nachvollziehen, wenn wir jetzt über eine vierte Impfung und im Frühjahr über die nächste und reden. Ich sagte es ja mal vorhin bei dem anderen, bei der anderen Teilnehmerin, Hörerin, dass wir ja mit den Impfstoffen noch ganz am Anfang stehen. Und ich gehe davon aus, dass wenn wir das Ganze optimiert haben und mehr Erfahrung haben, werden wir ein Impfschema entwickeln können, mit dem wir uns nicht alle 3 Monate spieksen lassen müssen, sondern ich denke mindestens mit einer jährlichen Impfung auskommen, wenn nicht sogar noch besser.
Mhm. Herr Sauer, ganz am Schluss.
Ja, also ich hätte dann sozusagen die Idee, dass wie bei anderen Krankheiten auch, wenn man zum Beispiel Masern nachweisen soll, weil man im öffentlichen Dienst oder mit Behinderten oder meine Frau macht das, die hat dann einfach einen Titer gebracht und das ist dann ausreichend. Das könnte man doch dann in dem Fall auch machen, dass ein Titernachweis dann ausreichend ist. Da hätte man ja dann auch weniger Kosten, weil diejenigen, die genug Antikörper haben, die muss man ja dann nicht impfen und dann kostet das dann auch dem Gesundheitssystem weniger, wenn man die Leute nicht einfach impft, obwohl sie genug Antikörper haben.
Mhm. Herr Stürmer, ja, Vorschlag notiert?
Ja, Vorschlag notiert. Der eine Punkt ist ganz, ganz wichtig, den Sie gesagt haben. Der Wert, über den man sagt, man impft oder impft nicht, den kennen wir halt leider noch gar nicht. Den muss man natürlich erstmal wissenschaftlich, empirisch ermitteln, damit wir den überhaupt haben und anwenden können. Wenn Sie sich aber insgesamt die Impfungen angucken, gibt es das außer bei der Hepatitis B gar nicht. Da wird nicht nach Titern geimpft, sondern im Prinzip nach Schema, wer hat wann was wo bekommen. Aber es stimmt schon, wenn man es nicht genau weiß, guckt man eben, hat man Antikörpern. Und hier kommt der Unterschied zwischen Masern und SARS-CoV-2. Masern kann ich mit der Impfung tatsächlich eliminieren, weil ich eine sogenannte sterile Immunität erzeuge durch die Impfung, sprich keine Weitergabe des Virus. Und das können wir bei SARS-CoV-2 nicht. Insofern können wir das leider nicht ganz so eins zu eins vergleichen und übernehmen.
Herr Sauer, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Virologen Martin Stürmer, der Ihre Fragen zu Corona und den rasanten Neuinfektionen beantwortet. Auch die Frage von Rea Böhme aus Greifswald. Guten Morgen, Frau Böhme.
Guten Morgen. Ich möchte gerne von Herrn Stürmer wissen, was eigentlich zwischen den Experten und den Politikern so schief läuft. Also die Fakten liegen ja alle sehr klar auf dem Tisch. Es gibt ganz viele Studien, dass 10-15% der Leute, die infiziert waren, Long-Covid bekommen, auch bei Kindern, auch bei milden oder asymptomatischen Verläufen, dass nach einem Jahr das Virus immer noch persistiert im Körper und man nicht weiß, wie lange es da bleibt. Also da gibt es potenziell dann Spätfolgen, Demenz, Diabetes, Nierenschäden und so weiter und noch irgendwelche Überraschungen, wie zum Beispiel, wie es also im Parallelfall bei Herpes ist, dass man dann irgendwann Gürtelrose kriegt oder bei Epstein-Barr-Virus, wo man dann irgendwann später mal MS kriegt und so, das ist ja noch gar nicht raus, was da alles noch kommt. Aber trotzdem lässt man jetzt Omikron durchrauschen, insbesondere in den Schulen, obwohl die allermeisten Schülerinnen und Schüler ja nicht geimpft sind. Und man merkt irgendwie gar nicht, dass dann irgendwie 10-15% einer ganzen Generation dann möglicherweise Monate und Jahre lang nicht beschulbar sind. Und von den Erwachsenen, die sich infizieren, ungeimpft, dann auch 10-15% Monate oder Jahre lang nicht arbeitsfähig sind. Und wir leben in einem Land mit Fachkräftemangel. Aber das wird alles irgendwie nicht gesehen. Die Schulen werden nicht geschlossen. Und genau. Es wird eigentlich mehr oder weniger klar gesagt, dass jetzt Durchseuchung dran ist.
Frau Böhme, wäre jetzt meine Frage an Sie gewesen. Erstens, joggen Sie gerade durch Greifswald? Sie sind so außer Atem. Machen Sie gerade Sport?
Nee, ich mache Nordic Walking.
Ja, das merkt man. Das ist ja auch eine Art, mit dem Virus fertig zu werden. Meine Frage an Sie wäre aber, was sind Ihre Vorschläge? Also würden Sie sagen, Schulen schließen, alles schließen, absolute Kontaktsperre, lasst es eben nicht durchrauschen?
Genau, wir haben keinen Impfstoff für Omikron und die meisten Kinder und Jugendlichen sind aus Zeitgründen noch nicht geimpft, weil der Impfstoff ja erst so kurz zugelassen ist, die jüngeren Kinder gar nicht. Das heißt, sie müssen jetzt erstmal die Kitas schließen, bis der Impfstoff zugelassen ist, und die Schulen schließen, bis alle Schülerinnen und Schüler die Chance hatten, sich dreimal impfen zu lassen. Und bis wir mal die Impfpflicht möglichst wenigstens beschlossen haben. Und dann könnte man vielleicht wieder aufmachen, aber wir bräuchten jetzt unbedingt einen Lockdown und Distanzunterricht flächendeckend. Dafür müsste das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Oder alternativ dazu eben die epidemische Notlage in nationaler Tragweite wieder ausgerufen werden. Jedenfalls können wir es jetzt nicht laufen lassen, weil wir so viele Langzeitschäden kriegen, dass die Gesellschaft und auch die Wirtschaft nachhaltig geschädigt wird.
Nun ist Herr Stürmer Virologe. Herr Stürmer, Sie sind kein Politiker. Wie sehen Sie die Maßnahmen seitens der Politik? Sind die angemessen? Sind die zu streng? Sind die zu lasch, so wie Frau Böhme das sieht?
Ja, also erstmal grundsätzlich die Kommunikation zwischen Politik und Wissenschaft, die funktioniert ja letztendlich irgendwo auch. Aber natürlich findet man sich als Wissenschaftler nicht immer wieder in den Entscheidungen, die die Politik trifft. Das liegt natürlich primär daran, dass die Politik eben nicht nur die Wissenschaft anhört, sondern natürlich auch ganz andere Aspekte berücksichtigen muss, die im alltäglichen Leben halt wichtig und richtig und notwendig sind. Und auch das mussten wir Wissenschaftler lernen. Und Sie sprechen ja Kindergärten und Schulen an. Da wird Ihnen der Kinderpsychologe entgegengehalten, dass die Schäden, die den Kindern widerfährt durch diese Schulschließung, durch den Distanzunterricht, dass die viel, viel massiver sind als die Bedrohung durch Corona. Und da trifft die Politik entsprechend die Abwägung. Und wenn ich mir die aktuellen Inzidenzen angucke, altersgestaffelt, dann ist es nicht mehr primär eine Infektion, die hauptsächlich bei den Kindern stattfindet, sondern sich eigentlich schon wieder vom Kleinkind bis hin zum Erwachsenen hoch gepusht hat und breite Teile der Bevölkerung trifft. Natürlich haben wir das Problem, dass wir unsere Kleinsten unter 5 noch gar nicht impfen können. Bei den 5- bis 12-Jährigen uns die allgemeine Empfehlung noch fehlt. Und da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Ich denke, als Virologe wäre es damals das Beste gewesen, 14 Tage weltweit oder 4 Wochen weltweit in einen Lockdown zu gehen. Dann hätten wir vielleicht eine Chance gehabt, das Ding einigermaßen in den Griff zu bekommen. Aber das ist müßig. Wir müssen versuchen, auch als Wissenschaftler unsere Empfehlungen unsere Empfehlungen in den Kontext des alltäglich Möglichen einzusortieren. Und ich bin bei Ihnen. Mir wäre es auch lieber, wir würden etwas schärfer mit den Kontaktbeschränkungen agieren, um die Welle etwas besser in den Griff zu bekommen. Aber ich bin auch kein Freund, ehrlich gesagt, von Schulschließungen und von Kitaschließungen, weil ich glaube, das sollte unsere letzte Bastion sein, wenn das zu heftig durchläuft. Und aufgrund der relativ milden Verläufe mit Omikron ist das wahrscheinlich eben argumentativ auch nicht durchzusetzen. Long-Covid ist auch mein Argument immer wieder, da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht, Frau Böhme. Das ist etwas, was noch gar nicht bekannt ist und was uns möglicherweise noch Überraschungen beschert. Deswegen bin ich auch ein Verfechter davon, Infektionen zu vermeiden, wie es geht. Aber natürlich muss man das immer in den Kontext setzen, was man sonst noch an Kollateralschäden verursacht.
Frau Böhme, ich danke Ihnen sehr für den Anruf aus Greifswald. Wünsche Ihnen viel Spaß weiterhin beim Nordic Walking. Und wir gehen zu Angelika Grimbacher. Schönen guten Morgen, Frau Grimbacher.
Guten Morgen nach Berlin. Ich habe 2 Fragen. Die erste wäre, was unterscheidet denn die bisherigen Impfstoffe von den möglicherweise zu erwartenden Totimpfstoffen? Und wie weit ist eine Entwicklung eines möglichen Medikaments gegen diese Covid-Viren?
Mhm, danke. Fangen wir mal mit der Entwicklung der Medikamente an, Herr Stürmer. Da gibt es schon welche?
Ja, da gibt es welche, die auch gar nicht so schlecht sind. Mit so zungenbrecherischen Namen wie Molnupiravir und Paxlovid. Das sind Medikamente, die gibt man dann in der Frühphase der Infektion, noch nicht, wenn es schlimm ist, sondern am Anfang. Und wenn die Gefahr besteht, dass die Patienten einen schweren Verlauf bekommen könnten. Gerade das Paxlovid hat da sehr, sehr gute Daten gezeigt, dass ich damit eben verhindern kann, dass das Gesundheitssystem durch Krankenhauseinweisung und Intensivbettenbelegung sehr stark belastet wird. Also da kann man sagen, da sind wir auf einem guten Weg.
Können Sie kurz erklären, was da drin ist? Also so für den Laien?
Ja, also das ist im Prinzip, das Virus vermehrt sich, muss sich ja vermehren, baut im Prinzip viele, viele Nachkommen von seiner eigenen, von sich selber aus in unserer Zelle, nachdem es die Zelle infiziert hat. Und dieser Prozess, eben diese Nachkommen zu produzieren, da bringt das Virus eigene Werkzeuge mit und dieses Paxlovid, das inhibiert oder hemmt eben eins dieser Werkzeuge, mit dem das Virus seine Nachkommen baut. Also man verhindert im Prinzip Virusneuproduktion in den Zellen mit diesem Medikament.
Mhm. Zweite Frage, also was unterscheidet die Impfstoffe, diese sogenannten mRNA-Impfstoffe von den Totimpfstoffen und was ist ein Totimpfstoff?
Der Totimpfstoff ist eigentlich ein Überbegriff für die reine Kategorie der Impfstoffe. Wir unterscheiden zwischen Lebend- und Totimpfstoffen. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die Totimpfstoffe, ich würde die mRNA-Impfstoffe auch dazu zählen zu dieser Gruppe, weil sie eben auch kein lebensfähiges Virus in der Form irgendwie mitbringen. Aber die Proteinimpfstoffe, bei dem das Novavax ist ein Proteinimpfstoff so genannt, gehört zu den Totimpfstoffen, zu den klassischen Totimpfstoffen, ist ein Schema oder eine Technik, die wir schon sehr, sehr lange kennen. Insofern für viele, die bis dato der neuen Technik gegenüber skeptisch sind, eine Alternative. Da wird im Prinzip einfach nur ein Virusprotein sozusagen als Impfstoff benutzt und ein sogenannter Impfverstärker mit dazugegeben, damit das Immunsystem nach dem Spritzen überhaupt anspringt. Das ist der große Nachteil dieser Proteinimpfstoffe, dass ich diesen Impfverstärker, dieses Adjuvans brauche, was in der Vergangenheit auch relativ oft eher mehr Nebenwirkungen gemacht hat. Nichtsdestotrotz, die Technik ist etabliert. Ich würde immer noch zum mRNA-Impfstoff tendieren, weil, wenn Sie mal überlegen, wie viele Menschen weltweit bis jetzt geimpft worden sind, da haben wir so viele Erfahrungen, was die Sicherheit angeht, so viele Daten, dass das eigentlich dass die zu den sichersten Impfstoffen auf der Welt gehören.
Jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Also Mitte Dezember hat ja die Europäische Union 180 Millionen angepasste Impfdosen bei BioNTech und Pfizer bestellt. Das sind diese sogenannten mRNA-Impfstoffe. Kann man die jetzt so anpassen, dass die auch gegen Omikron wirken?
Das ist der große Charme dieser mRNA-Impfstoffe, dass sie die im Prinzip, ein kleines Stück Nukleinsäure, also Erbinformation, als Vorlage für den Bau dieses Oberflächenproteins in unseren Zellen nach der Impfung. Und natürlich kann ich diesen Bauplan relativ einfach umgestalten, indem ich mehr oder weniger eine Omikron-Kopie oder eine Mischkopie oder mehrere Kopien von unterschiedlichen Varianten da zusammenmische. Und dann baut unser Körper halt nach der Impfung entsprechend ein Omikron-Spike-Protein oder ein Delta-Spike-Protein oder ein Mischprotein, was im Prinzip Antikörper gegen beide Varianten erzeugt. Also da haben wir sehr, sehr gute Möglichkeiten, auch in der Zukunft relativ schnell variantenangepasste Impfstoffe dann eben auf den Markt zu bringen. Und mit Omikron lernen wir jetzt, wie lange das dauert, wie schnell das geht und welche Zulassungsverfahren dafür nötig sind.
Frau Grimbacher, sind Ihre Fragen beantwortet?
Ja, meine Frage wäre jetzt noch, ist es denn ein ausreichendes Medikament? Ist es denn im ausreichenden Maße vorhanden für eine endemische Situation von diesen Corona-Infektionen in Deutschland?
Ja, man hat bestellt, legt sich diese Medikamente tatsächlich auf Vorrat, damit eben auch zusätzlich eingegriffen werden kann. Ich meine, wir haben ja grundsätzlich die Chance durch Impfung und Boosterung, die Verläufe abzumildern. Und es geht ja natürlich primär dann darum, um die, die jetzt möglicherweise eben Ungeimpfte jetzt hier aufschlagen werden. Und damit uns die nicht auch noch um die Ohren fliegen, hat man natürlich jetzt hier medikamentös die Möglichkeit. Und gerade für die Zukunft sehe ich da gute Optionen, auch in den nächsten Wellen, die dann da kommen werden, dass wir uns damit entsprechend absichern können.
Ja. Frau Grimbacher.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen für den Anruf. Und Carola Meyer aus Augsburg wartet am Telefon. Guten Morgen, Frau Meyer.
Guten Morgen, hallo.
Wie halten Sie es mit Corona bisher? Wie sind Sie bisher durch die Pandemie gekommen?
Ja, es ist kurios, weil ich habe heute Morgen ans RKI geschrieben und ans Helmholtz-Institut mit einer Bitte, ich stelle mein Blut zur Verfügung. Ich sitze jetzt zum vierten Mal ein mit Hochinfektiösen und ich bekomme nichts.
Da haben Sie dem RKI geschrieben, Leute, nehmt mich, ich bin gern gesund, nehmt mein Blut.
Für Forschungszwecke, ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Nein, um Gottes Willen, ich möchte mich nicht auf eine Stufe stellen und von oben herab sagen, hey Leute, habt's euch nicht so, um Gottes Willen. Ich sitze gerne wir sitzen alle in einem Boot, aber was stimmt mit mir nicht? Ich habe wirklich dreimal intimsten Kontakt mit meinem Mann, Dann mit meiner Schwiegermutter davor, danach, also die Zeiträume haben gepasst. Ich war die Einzige, die sich um die Leute gekümmert hat. Alle anderen waren jetzt letzte Woche infiziert von meiner Tochter. Ich bin da rein in dieser Gruppe gewesen, 7 alle erkrankt und ich war wieder mal die Einzige, die da gesund rausgekommen ist. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich frage mich langsam, was soll ich denn machen?
Ich würde sagen, Sie gehen in die Fugerei, spenden da was und sagen Danke.
Ja, Sie haben völlig recht. Nein, es klingt jetzt so lustig, aber ja. Ich mache mir halt wirklich Gedanken. Ja. Ich bin 2009 schwerst erkrankt an der Schweinegrippe. Wir hatten hier diese Schweinegrippe, die ja als Schweinegrippe bezeichnet wurde, das Gymnasium wurde geschlossen. Ich bin so schwer erkrankt, dass ich tatsächlich Langzeitfolgen hatte. Ich bin dann auch nochmal in die Rheumaklinik nach Oberammergau gekommen. Ich fand das nicht lustig und ich finde es auch heute noch nicht lustig, weil ich wirklich Angst auch vor dem Impfen habe, dass ich da irgendwelche Reaktionen wieder bekomme. Zytomegalie wurde mir diagnostiziert, ansonsten, ja, mal leben Sie damit.
Herr Stürmer, was kann das sein, dass Sie, also ich meine, das ist ja fantastisch, was Carola Meyer aus Augsburg erzählt. Was sagt der Virologe dazu? Sie ist offenbar so gesund, dass sie sich noch nicht bei ihrer Familie angesteckt hat, die jetzt zum 4. Mal mit Corona konfrontiert ist.
Ja, aufgrund Ihrer Aussage entnehme ich auch, dass Sie nicht geimpft sind, kurz als Zwischenfrage.
Genau,
ne?
genau.
Es ist natürlich faszinierend, dass es tatsächlich eben Menschen gibt, die höchstwahrscheinlich solche Superantikörper produzieren. Ich meine, auch da gibt es ja schon Studiendaten dazu, dass es wohl diese Antikörper tatsächlich gibt, die in der Lage sind, breit zu neutralisieren, sprich wirklich viele Varianten erkennen können. Die bilden offensichtlich nicht viele und insofern wäre es natürlich auch super spannend, wenn das RKI tatsächlich auch auf ihren Brief eingehen würde und sie mal einlädt, dass man mal schauen kann, was da tatsächlich bei Ihnen immunologisch stattfindet, welche Mechanismen dort aktiv sind, um sie in der Form zu schützen. Weil es ist schon so, dass natürlich die engen Kontakte mit stark oder klinisch symptomatischen ein hohes Risiko bergen und dass sie da insgesamt schon 4-mal durchgekommen sind, ohne sich anzustecken. Darf ich fragen, haben Sie das immer auch mit PCR-Tests abgesichert, dass Sie sich wirklich nicht angesteckt haben?
Ich habe sogar mit einem Bluttest gegen Antikörper gemacht. Also ich habe wirklich selber sogar an die Kasse gegriffen, weil mir das Thema sehr am Herzen liegt und ich bin auch nicht immer offiziell in die Quarantäne. Ich bin im Homeoffice, mir macht das nichts aus, es ist okay. Mhm. Ich ziehe dann einen Strang und bin da sehr verantwortungsvoll gegenüber auch den Mitmenschen. Ich begebe mich dann auch gern nach Hause. Ich habe wirklich Angst, mich auch zu infizieren, so ist es nicht. Aber ich war ja gezwungen dadurch, dass mein Mann, meine Schwiegermutter, Schwager mitsamt den Kindern und wir haben das auch wirklich dokumentiert in einem Zeitraum von Beginn 2020 bis jetzt letzte Woche. Also ich sitze immer noch brav, obwohl wir schon wieder entlassen werden dürften, aber ich gehe noch nicht raus, ich warte noch bis Montag. Mhm. Vielleicht kriege ich es doch noch, aber der vom Gesundheitsamt hat gesagt, nee, vergessen Sie es, Sie kriegen es nicht mehr.
Was ist bei Ihrem Antikörpertest rausgekommen? Null, haben Sie Antikörper? Null. Haben Sie gar keine?
Nicht.
Gar nichts?
Null, gar
okay.
Nicht.
Dann haben Sie möglicherweise einen sehr guten Abwehrmechanismus auf anderen Ebenen, der Sie davor schützt, virale Infektionen zu bekommen. Also möglicherweise eben auch durch die Schweinegrippe vielleicht tatsächlich irgendwie die sogenannte T-Zell-Immunität, also die Möglichkeit Ihres Körpers, infizierte Zellen sehr effektiv abzuräumen, sehr gut ausgeprägt ist. Also da, wie gesagt, wäre es natürlich spannend, wenn man sich bei Ihnen meldet, um mal zu schauen, was dort passiert. Und was die Schweinegrippe, den Impfstoff angeht, also bei mir war es so, ich war noch nie so müde nach dieser Impfung. Das war zum Glück reversibel, aber ich hatte am nächsten Tag das Gefühl, mich kriegt keiner mehr hoch. Das ist das Problem auch eben dieser Impfverstärker. Also wenn Sie haben es wahrscheinlich nicht nötig, sich impfen zu lassen. Wenn Sie es machen wollten, dann denke ich, dass Sie mit einem mRNA-Impfstoff nicht in dieses Risiko reingehen würden, sowas nochmal zu erleben. Aber das kann ich natürlich nicht hundertprozentig garantieren. Aber wenn Sie sich impfen lassen wollten, dann wären mRNA-Impfstoffe sicherlich somit das Beste auf was für Sie in Frage käme nach der Geschichte, die Sie damals erlebt haben.
Genau, das wäre meine Frage. Also diese Schäden von dieser Schweinegrippe, die gingen ja wirklich über viele Jahre. Und ich habe immer wieder mal so Schübe und das Problem ist halt, die Allgemeinheit steht halt für das Impfen. Ich bin ja gern dabei, aber ich habe wirklich Angst und Befürchtungen. Mhm. Ich bräuchte halt jetzt irgendwo eine Dokumentation oder zumindest mal, also ich habe einen wirklichen Hilfeschrei losgelassen. Bitte untersucht mein Blut, vielleicht kann ich euch helfen. Aber ich möchte auch auf der sicheren Seite sein. Ich bin noch nicht so alt, dass ich nochmal so ein Ding haben möchte und vielleicht flach liege für längere Zeit. Und ich habe noch ein bisschen was vor mir, also mich jetzt impfen zu lassen, nur weil ich mir meine Freiheit dadurch zurückkaufen würde und dann einen größeren Schaden habe. Das liegt ja auch nicht im Sinn der Sache.
Herr Stürmer, Sie haben doch ein Medizinlabor. Augsburg ist jetzt von Frankfurt so weit nicht entfernt.
Ja, aber das, was da gemacht werden muss, ist sicherlich Spezialuntersuchung, die in die universitären Bereiche gehört. Also da ist das Standard-Routine-Diagnostiklabor höchstwahrscheinlich nicht in der Lage, rauszufinden, was passiert. Also ist ein unheimlich spannender Fall und ich kann Sie sehr gut verstehen, was Ihre Skepsis gegenüber Impfen angeht. Ich habe einen ähnlichen Fall im Kollegenkreis, wo eben einfach eine dermaßen Respekt, um nicht zu sagen Angst vor Impfungen da ist. Das ist schon sicherlich prägend, was Ihnen da passiert ist. Ja.
Aber der Brief ans RKI ist schon der richtige Weg, Herr Stürmer.
Ja, sagen wir mal so, ich befürchte, dass in den Behörden vieles versandet, weil es einfach zu viel ist, was da auf die einprasselt. Die werden tagtäglich zigtausend Briefe bekommen, die meistens nicht so nett sind, sondern wahrscheinlich eher in eine andere Richtung gehen. Und ich weiß nicht, wie da die Mechanismen sind des Aussortierens. Aber vielleicht
der Hausarzt,
auch,
Frau Mayer?
Hausarzt oder halt gucken, universitär irgendwo in der Nähe.
Ob's da habe ich wirklich keine Chance. Also das ist tatsächlich so, dass ich meinen Hausarzt auch aufgrund dessen wechseln werde, weil er sagt, hau das nein, es gibt keine Nebenwirkungen, das war's. Und damit kann ich mich natürlich nicht unbedingt zufriedenstellen. Also da habe ich schon gemerkt, da ist das Vertrauen definitiv gebrochen. Hm. An welches Institut noch? Geben Sie mir vielleicht zum Abschluss eine hilfreiche Adresse. Gern können Sie auch mit mir Kontakt aufnehmen. Ich bin ja anonym gemeldet, also meine wahre Identität.
Ja, Herr Stürmer, wie sieht es aus mit einer Adresse, die Sie jetzt als Fachmann nennen könnten von den Kollegen?
Das ist schwer zu sagen, weil das Problem ist, ich weiß nicht, wer welche Forschungsgruppen gerade aktuell an welchen Projekten arbeiten. Ich meine, grundsätzlich kann man universitäre virologische Institute an den Universitäten anschreiben und mal da das Glück probieren. Ich meine, ich habe ja über 20 Jahre an der Uni gearbeitet, kann man natürlich versuchen, das Virologieinstitut von Frau Professor Ziesek zu kontaktieren, ob da Interesse besteht, ob da ein Projekt in der Richtung läuft. Das sind so die Möglichkeiten, die man hat. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen frustrierend. Man denkt, vielleicht habe ich da Möglichkeiten, erstmal für mich was zu erfahren und auch für die Allgemeine was Gutes zu tun. Keiner hört mir zu. Das kann ich nachvollziehen. Das ist in diesen Zeiten natürlich sehr schwierig.
Frau Mayer, Vorschlag. Wir haben Ihre Telefonnummer. Herr Stürmer geht nochmal in sich und nächste Woche melden wir uns bei Ihnen.
Wunderbar. Vielen Dank dafür.
Wir danken Ihnen.
Alles Gute.
Danke Ihnen auch. Bleiben Sie gesund. Für ein paar Sekunden fährt ein Stäbchen in den Rachen oder die Nase, schon ist man wieder raus aus der Testkabine und hat in wenigen Minuten das Testergebnis. Millionenfach passiert das jeden Tag und wir reden heute bei Deutschlandfunk Kultur auch über die Zuverlässigkeit dieser Tests. Denn zu Gast ist der Virologe Martin Stürmer. Herr Stürmer, was bringen die Tests?
Ja gut, wenn wir sie nicht hätten, dann würden wir alt aussehen. Wir haben das Glück gehabt bei dieser Pandemie, dass wir von Anfang an schon den PCR-Test hatten. Das hat uns von der ursprünglichen SARS-Pandemie von damals 2002, 2003 klassisch unterschieden. Weil wir haben ja einen Erreger, der sich vor Symptombeginn oder teilweise auch ohne Symptome verbreitet. Wenn wir da keinen Test gehabt hätten, dann wäre das Ding ganz anders durchgelaufen. Und die Schnelltests, die wir ja heute auf dem Markt haben, die unterstützen uns dahingehend, weil PCR-Tests, das sehen wir ja jetzt aktuell, das kann man nicht in der Masse, in der Breite in Deutschland umsetzen. Insofern brauchen wir weitere Hilfsmittel, um zu testen, weil jeden, den wir positiv finden, der echt positiv ist, ist jemand, der nicht dazu beiträgt, wenn wir dann eben entsprechend Isolierungsmaßnahmen einleiten, der andere nicht mehr ansteckt. Insofern ist Testen extrem wichtig. Es hängt halt davon ab, wie gut oder wie schlecht die Tests sind. Ja.
Aus der Quarantäne freitesten ist ein Schlagwort der Stunde mit PCR oder Antigen oder einem anderen Test.
Der Virologe sagt, Testen mit PCR ist immer besser als Testen mit Antigentest. Der Laborleiter schlägt die Hände beim Kopf zusammen und sagt, hört mir jetzt auf mit PCR-Tests, wir sind eh schon über dem Limit, wir können jetzt nicht noch zigtausende Leute freitesten. Und jetzt muss man halt irgendwo den Kompromiss finden zwischen dem, was virologisch sinnvoll ist und dem, was wir anbieten können. Es gibt genug Antigenteste, die nicht schlecht sind. Wenn man sich mal die Seite des Paul-Ehrlich-Institutes anguckt, auf der Webseite da ein bisschen durchmanövriert, findet man eine Liste, wo die sehr intensiv auch geguckt haben nach Sensitivität, also Empfindlichkeit bei unterschiedlichen Virusmengen. Und da sind auch Anbieter dabei oder Tests dabei, die man auch im Discounter, in den Drogerien oder sonst irgendwo erwerben kann. Also so schlecht ist das Angebot nicht. Aber ganz, ganz wichtig für mich immer, man muss die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen, auch genau dort stehen, welche Temperaturen zum Beispiel, war auch eine Diskussion, ist es jetzt gerade zu kalt, um draußen einen Antigentest durchzuführen? Kann sein. Genau lesen, was da drin steht und entsprechend handeln.
Greta Buttin ruft uns an aus Ostfriesland. Guten Morgen, Frau Buttin.
Ja, hallo. Ich starte gerne in diese zweite Stunde mit einer schönen Situation. Mhm. Hier in Ostfriesland gibt es ein kleines Dorf namens Engerhafe und dort gibt es seit Jahren ein Festival zwischen den Jahren, Folk Festival. Und das besuchen wir auch seit Jahren gerne, natürlich seit 2 Jahren notgedrungen nicht. Und die sind auf die tolle Idee gekommen, realistischerweise das nicht zwischen den Jahren machen zu können, sondern in den Mai, Mitte Mai zu verlegen. Da können alle Künstler auch wieder, alle Karten behalten die Gültigkeit und dann kann ich mich doch einfach auf so ein tolles Konzert freuen.
Das ist ein sehr, sehr schöner Tipp von Ihnen, Frau Buttin, um durch die Pandemie zu kommen. Wie haben Sie das bisher so geschafft? Also wie bringt man sich in eine Stimmung, in der Sie ja offenbar gerade sind, wo man eben mal nicht jammert, nicht nölt, nicht sagt, es geht mir auf die Nerven, sondern wo man zuversichtlich nach vorne guckt und sagt, ach, ich fange schon mal an, mich im Januar auf den Mai zu freuen. Wie machen Sie das?
Ja, das hängt ja damit zusammen, wie ich so eine Lebenseinstellung habe. Ich bin geimpft, ich bin geboostert. Ich halte mich so nötig, wie es nötig ist, fern von Menschen. Also nicht, ich muss sie jetzt nicht alle umarmen, auch wenn ich es mal gerne täte. Und ich lebe so realistisch, dass ich mir sage, so Einkauf ist das und das sinnvoll und nötig und alles andere kann ich auch. Es scheint hier in Ostfriesland gerade wunderbar die Sonne, also kann ich gleich rausgehen. Und ich bin nicht unbedingt ein Jammertyp und versuche das so einzuhalten, wie es sinnvoll und nötig ist. Auch wenn ich mit Freunden Kontakt habe, jetzt zurzeit mehr über Telefon, das finde ich immer noch besser als per Mail, da höre ich zumindest eine Stimme. Und das gibt ja auch was an Kontakt. Und mit einigen Menschen habe ich draußen, in Anführungsstrichen, Kontakt, aber im Rahmen des Sinnvollen.
Herr Stürmer, Sie haben ja vorhin auch die Psyche angesprochen, als Sie davon erzählt haben, wie es Ihnen ergangen ist, als Sie an Covid erkrankt waren und dass Sie eine ganze Weile, also dass es Ihnen einfach richtig schlecht gegangen ist. Wie haben Sie sich da wieder rausgeholt aus dem Tal? Denn die Psyche ist so wichtig, ne? dass man die Gestimmtheit und die Stimmung beeinflusst und zwar so positiv wie möglich.
Ja, natürlich. Erstmal Moin nach Ostfriesland. Hallo, ja, Frau Buttin. das ist natürlich immer eine Einstellungssache. Also ich finde es toll, mit dieser Einstellung herzugehen, einfach zu akzeptieren, dass es jetzt hier eben Einschränkungen im normalen Leben gibt, die teilweise über das hinausgehen, was man eigentlich gerne möchte. Und ich meine, ich bin ja auch ein Mensch. Ich habe in den 2 Jahren auch einiges an Rückschlägen erleben müssen, sei es die Einschulung unseres Sohnes, sei es das Abitur meiner Tochter. Da sind so einige Dinge, die eben auch nicht stattfinden konnten, wie wir sie gerne hätten. Und ich denke, es gibt 2 Möglichkeiten. Man stellt sich hin und jammert und sagt, ey, ich will das alles nicht, ich will das Leben so, wie ich es will. Oder man akzeptiert, dass es eben eine Phase gibt, wo es eben für alle etwas Einschränkung gibt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn wir einfach akzeptieren, dass wir da gemeinsam rauskommen können und eine Chance haben, dass eben mit der gesunden Einstellung, dass man sagt, okay, ich weiß ja, wie ich mich anstecken kann und versuche das so weit es geht in meinem Alltag zu vermeiden und dann gelingt einem das auch und man muss nicht auf alles verzichten, kann sich eben diese kleinen Highlights setzen, wie so ein Konzert eben in der warmen Jahreszeit, wo es im Freien mit einem genuten Konzept wahrscheinlich auch gut möglich sein wird und ich glaube, das ist das, was vielen Menschen nach den 2 Jahren so langsam auch abgeht. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da nochmal alle zusammen durch diesen Winter uns durchdonnern. Ich weiß, das haben wir letzten Winter auch gesagt, danach wird alles besser. Wir haben halt eine Viruserkrankung, die ist relativ neu. Wir sehen halt auch als Wissenschaftler immer wieder neue Dinge. Und umso wichtiger ist es, dass wir Menschen haben, die so auch von der Einstellung das alles mitgehen. Und ich glaube, das Gros in der Bevölkerung tut das auch. Und da bin ich ganz optimistisch, dass wir es wirklich diesen Sommer dann mehr oder weniger packen können.
Frau Bottin, ganz herzlichen Dank für den Tipp. Enger Hafe Folk Festival im Mai. Danke für den Tipp aus Ostfriesland und ein heiteres Wochenende. Und in Bonn wartet Otto Humburg. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Steinhauer und Herr Dr. Stürmer. Ich hätte einige Hinweise und dann daran anschließend einen konstruktiven Vorschlag zur Eindämmung von der Ausbreitung des Omikron-Virus, der bisher der Öffentlichkeit wenig oder gar nicht vorgekommen ist. Darum lege ich Wert darauf. Ich will aber vorher anfangen mit dem Hinweis auf den Professor Dr. Eberhard Bodensatz vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Also es reicht, wenn man googelt, Professor Eberhard Bodensatz, MPI in Göttingen, das wird man dann finden. Und er hat also am 13. Oktober eine neue Arbeit, also einen Preprint veröffentlicht, Preprint von 23 Seiten insgesamt. Und das ist mehr für Fachleute gedacht. Da geht es also um die genaue Darstellung, welche Tröpfchengrößen von Millimeter zu Mikron, also diese ganze Skala abgefahren, welche Tröpfchengrößen aus dem menschlichen Hals entweichen. Und ich erwähne es vor allem deshalb, weil man sich von Ihnen gerne bestätigen lassen kann, dass ein Tröpfchen von 0,3 µ, ein µ ist ein Tausendstel Millimeter, ein solches Tröpfchen könnte bereits ein Virus tragen. Der Virus der hat dann 0,16 µ ungefähr als Durchmesser. Und dieser Virus könnte also auf einem solchen Tröpfchen nicht hinausgetragen werden, wenn man ihn ausatmet und keine Maske anhat. Mhm. Aber es ist eben das Problem auch, wenn man, also Professor Bodensatz kann das gerne bestätigen, dass diese Tröpfchen beliebig lange in der Luft stehen bleiben. Mhm. Die sinken nicht ab. Die normale Wärmebewegung der Luft reicht in einem windstillen Raum, um sich stundenlang in der Luft zu halten, bis sie irgendwo sich niederlassen, auf einem Hals oder auf einem Stück Kissen oder sonst wo. Und das Wichtige dabei ist mir Folgendes. Professor Bodensatz sagt auch, es ist sehr wichtig, dass man die FFP2-Maske gut abschließt. Das heißt, den Metallbogen direkt um die Nase gut herumbiegt.
Ja.
Denn sonst geht an der Nase vorbei sehr viel durch starkes Ausatmen an die Brille als ein Nebel,
ja,
Legt sich doch nieder. Das heißt, es zeigt schon, dann gehen also Tröpfchen raus und in der Brille schaden sie dann nichts mehr, aber da kann man erkennen, dass sie rausgegangen sind.
Mhm.
Und mein Vorschlag ist jetzt folgender. Wenn man das weiß, dann sollte man öffentlich die Leute darum bitten, und zwar von hoher Stelle aus, dass sie möglichst nicht unnötigerweise auch noch im Bus telefonieren. Also ruhiges Atmen führt nicht dazu, dass ganz viel entweicht. Da hat die Luft Zeit, durch die Maske zu entweichen. Wenn man aber die ganze Zeit spricht und den Dampfdruck hinter der Maske erhöht, durch das Telefonieren und dann manchmal auch die Maske noch ein bisschen duckt, damit man besser verstanden wird am Telefon, was man ständig beobachten kann, wenn man im Bus fährt, nachmittags vor allem.
Ja.
Dann ist die Gefahr sehr viel höher, dass jemand, der schon infiziert ist und es noch nicht weiß und erst in 2 Wochen die Bestätigung dafür bekommt, der fährt ahnungslos im Bus und telefoniert die ganze Zeit und könnte einen ganzen Nebel von Viren in den Bus entlassen.
Herr Humburg, ich würde gerne den Herrn Stürmer dazu hören, zu Ihrem Vorschlag, Telefonieren in Bussen einzustellen und vor allen Dingen die Masken richtig anzulegen. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, Herr Stürmer, ne?
Ja, definitiv. Wir haben ja im Zuge der Pandemie auch lernen müssen, können, dürfen, dass Aerosole, die Sie ja gerade angesprochen haben, Herr Humburg, eine wichtige Rolle spielen. Und das steht ja auch außer Frage, hat man erkannt, weil einfach Infektionen in geschlossenen Räumen sich ausgebreitet haben über eine Distanz, was mit Tröpfcheninfektion nicht mehr zu erklären ist. Und Sie haben es angesprochen, umso wichtiger ist eben in geschlossenen Räumen das korrekte Tragen einer FFP2-Maske. Da bin ich ganz bei Ihnen. Man sieht da die unterschiedlichsten Variationen, wie FFP2-Masken oder Masken an sich getragen werden. Und da ist sicherlich ein nicht unerheblicher Anteil dabei, die verbesserungsfähig und verbesserungswürdig sind, die Trageformen. Inwieweit jetzt das Telefonieren an sich tatsächlich in dem Maße ein Risiko ist, kann ich jetzt schwer abschätzen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, je intensiver und je länger ich spreche, mich unterhalte oder auch gerade im Bus mich auch möglicherweise auch etwas lauter unterhalte mit meinen Nebenleuten, umso mehr Aerosole produziere ich natürlich. Mit einer korrekt getragenen FFP2-Maske von allen Beteiligten im Bus sollte das aber eigentlich jetzt nicht eine Rolle spielen. Aber ich gebe Ihnen recht, im Alltag ist das immer ein ganz anderes Bild. Und da kann ich auch nur den Appell unterstützen. Also auf jeden Fall auf der Seite, Leute, tragt eure Maske richtig.
Herr Humburg, danke schön für diesen Appell und danke schön für diesen Impuls aus Bonn. Wilfried Große ist in Ust am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen. Mal meine Frage loswerde von kompetenter Seite. Kurz und knackig, weil mein Akku fängt schon an, schwach zu werden bei der Wartezeit. Ich bin dran bestrebt, optimal geschützt zu sein, also geimpft zu sein. Bin über 70, habe im vergangenen Jahr mir eine Johnson & Johnson Impfung geholt, im Juni, und dann eine Boosterung im November. So, man spricht immer von Dreifachimpfung. Ist denn jetzt eigentlich, weil Johnson ist ja nun bloß einmal notwendig, ist das schon optimal oder sollte ich da nochmal was unternehmen?
Herr Stürmer.
Ja, hallo Herr Große. Da würde ich ganz kurz und schmerzlos darauf antworten. Lassen Sie sich zeitnah oder entsprechend den 3-Monats-Abständen die nächste Impfung geben, weil man im jetzigen Empfehlung der Ständigen Impfkommission ist sozusagen die Grundimpfung mit Johnson & Johnson erst durch eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff mehr oder weniger abgeschlossen, und dementsprechend wäre jetzt die nächste Impfung Ihr eigentlicher Booster, und damit wären Sie, was die Impfung angeht, am besten geschützt. Also meine Empfehlung ganz klar, zeitnah den Booster sich geben zu lassen.
Herr Große, der Akku hat gereicht, die Antwort hoffentlich auch?
Naja, also ich weiß nicht, ob ich richtig verstanden worden bin. Ich habe eine Boosterung. Also ich habe im Abstand von einem knappen halben Jahr die Boosterung im vergangenen November gemacht. Aber das ist ja nun eine Zweifachimpfung in dem Sinne.
Und Sie möchten wissen, ob das reicht?
Ja, genau. Das wollte ich wissen.
Ja. Ja, und die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission sagen, das reicht nicht. Da gilt dieser zweite Schuss, den Sie bekommen haben nach der Johnson-Johnson-Impfung, gilt als Vervollständigung der Grundimmunisierung laut Ständiger Impfkommission. Insofern wäre jetzt der eigentliche Booster die nächste Impfung, die Sie bekommen. Und damit hätten Sie dann den bestmöglichen Schutz.
Also, und wann sollte ich die machen? Also sind jetzt 2 Monate her, die Boosterung.
Wenn Sie sich jetzt einen Termin geben lassen, werden Sie wahrscheinlich in den nächsten 2 bis 3 Wochen einen bekommen. Und dann passt das meiner Meinung nach.
Wunderbar, schönen Dank.
Wir danken Ihnen sehr, das wünschen wir Ihnen auch. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte am Dienstag vor einer explosionsartigen Ausbreitung der Corona-Variante Omikron in Europa gewarnt und Martin Stürmer, Virologe und Laborbetreiber in Frankfurt am Main, heute zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Die WHO hat Recht behalten. In der ersten Woche des neuen Jahres hat es in Europa mehr als 7 Millionen neu gemeldete Covid-Fälle gegeben. Was wäre eigentlich, Herr Stürmer, wenn wir in Deutschland und weltweit das Virus einfach durchlaufen ließen und so eine Herdenimmunität schaffen würden?
Ja, die erste Frage ist, schaffen wir das überhaupt? Was definieren wir als Herdenimmunität? Schützt uns eine Infektion mit Omikron vor weiteren Varianten, beziehungsweise schützt uns eine Infektion jetzt in dieser Saison vor einer Omikron-Infektion in der nächsten Saison? Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen, aber genaueres weiß man da ja noch nicht. Und was mir immer auf der Seele brennt, wir haben ja immer noch einen nicht unerheblichen Anteil an ungeimpften Menschen in Deutschland, weltweit, und die wird es mit einer Omikron-Welle extrem hart treffen. Da gehe ich von aus, dass das die Omikron-Variante bei Ungeimpften nicht harmlos durchgehen wird. Und deswegen können wir uns das eigentlich gar nicht leisten, weil wir dann relativ schnell die Einschläge auf den Intensivstationen und Krankenhäusern wieder sehen werden.
Also 3 Millionen der über 60-Jährigen sind in der Tat gar nicht geimpft. Nun könnte man sich auf den Standpunkt stellen, das ist eine freiwillige Wahl. Also das haben die sich so ausgesucht. Da müssen sie mit dem Risiko leben. Fänden Sie das zynisch?
Nee, das ist nicht zynisch, das wird Realität sein, und das ist bei vielen Infektionserkrankungen auch schon Realität, dass die Impfung ein freiwilliges Angebot ist, das man in einer bestimmten Situation oder ab einem bestimmten Alter wahrnehmen kann. Und wenn man dieses Angebot ausschlägt, dann ist man, sage ich jetzt mal ganz platt, selber schuld. Aber an dem Punkt sind wir meiner Meinung nach bei SARS-CoV-2 noch nicht. Wir sind meiner Meinung nach an dem Punkt angelangt, wenn wir wirklich ein effektiven Omikron-angepassten Impfstoff haben, also auch gelernt haben, mit Varianten angepassten Impfstoffen umzugehen, der für alle Teile der Bevölkerung verfügbar ist, also auch für die unter 5-Jährigen. Und dann kann ich als Gesellschaft sagen, so, jetzt hat jeder aktiv die Chance, sich wirklich effektiv mit einem Impfstoff vor schwerer Erkrankung zu schützen. Und dann, sage ich jetzt mal ganz böse, kann mir der Rest egal sein. Ja, aber jetzt ist es so, dass der Rest so groß ist, dass er, wenn wir jetzt alle auf einmal krank werden würden, in große Probleme kommen würden. Und dann haben wir natürlich insgesamt das Problem, dass die Krankenhäuser überlastet sind, möglicherweise eben andere Sachen ausfallen müssen. Und wir haben aktuell ja immer noch das Problem, dass auch der Geimpfte ja nicht zu 100% geschützt ist, was Omikron angeht. Aber gut, auch da muss ich nachsagen, der bisherige Impfstoff schützt auch uns vor schweren Infektionen gegenüber Omikron. Insofern ist das Impfen schon eine ganz wichtige Maßnahme, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.
Harald Schmidt schreibt, er hatte 2 Impfungen, dann sollte er geboostert werden und wurde am Tag des Boosterns krank. Welcher Status gilt jetzt? Also soll er sich boostern lassen nach seiner Infektion im November? Ist er jetzt 3G?
Ja, hier ist wieder mal das Problem unseres Föderalismus. Zählt jetzt diese Infektion als Booster? Ja, nein. Das wird in den Bundesländern teilweise unterschiedlich ausgelegt, was ich nicht nachvollziehen kann. Da fordere ich auch hiermit gerne vom Gesetzgeber einen einheitlichen Umgang mit dem Zustand, was zählt die Wildinfektion. Und ich bin der Meinung, dass das definitiv als Booster zu zählen hat, was die Maßnahmen angeht. Und dementsprechend würde ich jetzt auf 2-mal geimpft plus Infektion nicht unbedingt sagen, jetzt brauchst du 3 Monate später nochmal eine Boosterung. Wenn man sich die Empfehlung der Ständigen Impfkommission anschaut, dann ist das tatsächlich meiner Meinung nach so zu interpretieren, dass die Infektion tatsächlich eben als ein Booster sozusagen zählen sollte, also meiner Meinung nach.
Der schreibt aus Berlin. Wissen Sie zufällig, wie es in Berlin gehandhabt wird?
Da muss ich passen, ehrlich gesagt. Das ist dieser Flickenteppich-Chaos. Ja. Das übersteigt dann auch meine Lust und Bereitschaft da. Eigentlich müsste ich es tun, natürlich, wenn man darüber redet. Aber es ist einfach ein Durcheinander. Ich habe jetzt gerade gesehen, wie Bayern damit umgeht, mit ihren neuen Empfehlungen. Und die machen das sehr, sehr konsequent und einfach, indem tatsächlich die Infektion als sozusagen Art Booster oder auch Impfung zählt. Und das halte ich für wichtig, richtig, und das sollten alle Bundesländer machen.
Wir bleiben in Berlin mit Diana Pasovic. Guten Morgen, Frau Pasovic.
Einen schönen guten Morgen. Hallo zusammen.
Grüße Sie.
Ich grüße Sie und ich freue mich, dass ich Ihnen meine Frage stellen kann. Ich befinde mich in der Quarantäne, auch erkrankt, vor einer Woche. Jetzt konnte mir das Labor aber nicht sagen, die sagten mir, die testen nicht, welche Variante. Jetzt finde ich bei mir den Verlauf nicht mild für meine 42 Jahre und wollte mich bei Herrn Dr. Stürmer erkundigen, wo weiß man, welche Variante man hat, wenn es nicht danach getestet wird, der PCR-Test.
Sie haben gesagt, Sie finden den Verlauf nicht mild?
Ja, genau.
Wie geht es Ihnen denn? Sie sind kurzatmig, ne?
Genau, das hört man. Die Lunge brennt halt noch am 8. Tag, nachdem es positiv getestet worden ist. Es war ziemlich akut, ich habe das sehr schnell gemerkt, und dass ich krank bin.
Ja. Genau. Herr Stürmer, wie stellt man fest, welche Variante des Virus vorhanden ist?
Ja, erstmal hallo Frau Pasovic. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass die Symptome möglichst schnell und bald vorbeigehen und dass es nichts Ernsteres wird.
Danke.
Zu Ihrer Frage bezüglich der Variantentestung, das muss tatsächlich oder sollte mit beauftragt werden oder im Nachhinein beantragt werden. Es ist so, dass wenn man den klassischen PCR-Test macht, da tatsächlich keine Information über die Variante rauskommt, sondern da weiß man erstmal ja, nein, ich habe Corona, also SARS-CoV-2 oder ich habe es nicht. Und auch mit dem sogenannten CT-Wert ungefähr vergleichbar, in welcher Menge ich tatsächlich Virus in mir trage. Für die Variantenanalyse müssen wir uns die Erbinformation des Virus etwas genauer anschauen. Wir in Frankfurt untersuchen dafür bis zu 9 verschiedene Positionen in der Erbinformation. Und je nachdem, welche Veränderungen oder eben Nichtveränderungen wir an diesen 9 Positionen finden, können wir über die Kombinatorik ganz genau die Variante bestimmen und dann sagen, okay, das ist was es nicht mehr gibt. Das Ursprungsvirus, das ist ein Alpha, ein Beta, Gamma, Delta, Omikron. Das ist damit mit dieser Technik bei uns im Labor in dieser Form möglich. Aber dazu brauchen wir letztendlich den Auftrag durch den Einsender.
Okay, ich müsste dann als Privatperson das machen und ja.
Ja, also nach der Verordnung haben Sie im Prinzip das Anrecht drauf, das zu hinterfragen. Also ich würde mit dem Labor oder dem Arzt oder dem Zentrum, wo Sie gewesen sind, Kontakt aufnehmen und darum ersuchen, ob man die Variante bestimmen kann. Jetzt ist es bei uns in Frankfurt so, dass ich mir das fast schon wieder sparen kann, weil ich deutlich über 90% der Fälle Omikron habe. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auch Omikron haben, relativ hoch, aber natürlich nicht 100%. Ich kenne die Situation jetzt bei Ihnen nicht, wie aktuell da die Verteilung ist, aber Sie haben die Möglichkeiten, Sie sollten nachfragen. Und jetzt ist es 8 Tage her, sagten Sie, dass Ihr Test positiv war?
Genau, der ist die Selbsttests sind es tatsächlich immer noch. Genau, und ich habe auch also Geruchsverlust und ganz viele.
Haben Sie einen PCR-Test gemacht?
Ja, das hatte ich auch gleich zu Beginn.
Ja, genau. Also da bei dem Labor mal nachfragen, ob es möglich ist. Wenn Sie jetzt Geruchs- und Geschmacksverlust haben, dann kann es natürlich durchaus sein, dass es noch eine Delta-Infektion ist, weil bei Omikron kommt das eher seltener vor, dass Geruch und Geschmack verloren gehen. Aber eben genau aus dem Grund kann man natürlich nachgucken. Wobei es natürlich jetzt erstmal klinisch, hat schon Konsequenzen, weil Omikron sagt man, dass es milder verläuft. Aber Sie sagen ja schon, Sie haben deutlich eine etwas stärkere Klinik. Und wie gesagt, die Möglichkeiten gibt es.
Okay, Frau Pasowitsch, gute Besserung und danke für Ihren Anruf. Wir gehen nach Wedel von Berlin aus zu Andreas Breitenreiter. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe das die ganze Zeit hier mal verfolgt. Erstmal der vorigen Anruferin wünsche ich gute Besserung.
Das ist nett.
Ja, ich habe eine Frage zu den, also eigentlich ganz viele Fragen, aber ich kann ja nicht so viele Fragen stellen, um nicht die Leitung so spannend zu machen. Zu den PCR-Tests, da höre ich immer wieder, dass die jetzt 45 Mal durchgelaufen werden lassen. Und bei 25 findet man eigentlich schon alles. Ich bin da Reihe. Ich kann mir da nicht so richtig was unter vorstellen. Dann muss ich sagen, im TV, wenn ich jetzt Talkshows höre, höre ich immer nur, die Impfung ist sicher, es gibt keine Nebenwirkungen. Teilweise wird sogar gesagt, es gibt überhaupt keine Nebenwirkungen. Ich selber kenne 4 oder 5 Leute schon, die Thrombosen haben, Lähmungen haben und dergleichen davon, vor fitte, gesunde Leute. Und bei uns in der Stadt haben Ärzte ihre Praxis geschlossen, um nur noch zu verimpfen. Und sagen dann, wenn ich sie anspreche, ja, ich bin in 3 Monaten saniert. So. Omikron hat in anderen Ländern, so wie ich das mitbekommen habe, kaum Hospitalisierung. Und wenn man hier jetzt immer sagt, ja, steigende Corona-Fallzahlen, dann was sind denn diese Zahlen? Sind das jetzt die Hospitalisierungen oder sind das nur die Leute, die jetzt wirklich positiv getestet worden sind von so einem Test?
Herr Breitenreiter, in der Tat sind es jetzt auch schon 3 Fragen. Ich würde gerne Herrn Stürmer die Gelegenheit geben, darauf zu antworten. Die erste Frage war ja, wie sicher sind die PCR-Tests und warum müssen die so oft durchlaufen? Richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Genau, weil das soll ja unsicher sein, sondern man auch nicht
auf dem Virus. Ja, wir haben leider eine irrsinnig schlechte Leitung. Ich hoffe, dass wir uns gleich noch weiterhin verstehen werden. Herr Stürmer, erstmal auf diese erste Frage von Herrn Breitenreiter die Antwort.
Ja, die PCR-Technik ist ja ein sich wiederholendes, eine Duplikation von Erbinformationen. Und je nachdem, wie man es im Labor einstellt, läuft dieser ganze Schritt eben entsprechend 40 oder 45 Zyklen durch. Aber es ist richtig, je länger man das laufen lässt, umso eher steigen dann auch die Möglichkeiten, dass da hinten was vervielfältigt wird, was nicht mehr echt ist. Deswegen haben die Labore natürlich frühzeitig erkannt, wo die Grenzen der Technik sind, ab wo es Sinn macht, ein Ergebnis noch wirklich als positiv rauszugeben. Und dementsprechend kann man sich auf die Qualität der PCR-Tests sehr, sehr gut verlassen. Also da haben wir unsere Erfahrung. Wo wir im Prinzip den Cut setzen und was wir eben als positiv noch interpretieren und was nicht, das ist definitiv geklärt und da brauchen wir eigentlich gar nicht das Fass aufmachen. Die PCR gehört zu den sichersten Methoden, die wir haben. Die steigenden Zahlen, von der wir reden, basieren auf diesen PCR-Ergebnissen, nicht auf der Hospitalisierung. Es ist korrekt, dass mit Omikron weniger Krankenhauseinweisungen einhergehen, aber Omikron hat ein extrem hohes Ausbreitungspotenzial. Es wird eben auch die Ungeimpften über kurz oder lang erreichen. Und diese Ungeimpften sind dieser Variante komplett ungeschützt ausgesetzt. Und da ist zu rechnen, dass es auch dort in dieser Gruppe zu sehr, sehr schweren Verläufen und zu Krankenhausbelastung und Einweisung kommen wird. Und wenn Sie sich die Experten aus den Krankenhäusern, aus den Intensivstationen anhören, die werden das sagen, es jetzt schon, und das ist ja auch unsere Erfahrung, wir werden nach diesen Rekordzahlen, auch wenn die Einweisungen mit Omikron niedriger sind, werden wir trotzdem steigende Zahlen auch in den Krankenhäusern sehen, einfach aufgrund der schieren Masse an Infektionen, die dort aktuell stattfinden.
Die dritte Frage von Herrn Breitenreiter war die nach den Nebenwirkungen von der Impfung.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich selber kenne sehr, sehr viele Leute, die sich geimpft haben. Mir hat keiner davon berichtet, dass er oder sie irgendwelche nicht erwarteten, unerwünschten Nebenwirkungen hat. Insofern mag das sein. Ich halte die Impfstoffe weltweit für das Sicherste, was wir aktuell haben. Dass natürlich eine Impfung jetzt nicht das Gleiche ist wie ein Traumzucker lutschen von der Gefährlichkeit her, ist, denke ich, auch jedem klar. Aber wenn man sich die Beipackzettel mal von ganz normalen Kopfschmerztablette durchguckt und da mal diese Nebenwirkungen, die da möglicherweise auftauchen, sich durchliest und sich überlegt, wie unreflektiert ich diese Medikamente aber auch einnehme, dann ist meiner Meinung nach die Diskussion auch schon wieder erübrigt, was unerwünschte Nebenwirkungen von Impfstoffen angeht.
Herr Breitenreiter, vielen Dank für den Anruf aus Wedel und wir schaffen noch Petra Gartmann in dieser Runde. Sie ruft uns an aus Schwerin. Guten Morgen, Frau Gartmann.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Ja, ich habe einen Sohn, der ist 15,5 Jahre alt und ist noch nicht geimpft. Also ich habe mich mit der Thematik länger beschäftigt. Ich bin keine Impfgegnerin. Ich selbst bin auch geimpft und habe einen Boostertermin. Und bei der Impfung der 12 bis 17 oder 17 bis 19-Jährigen kam ja jetzt öfter zur Sprache das Risiko der Herzmuskelentzündung. Und deswegen war ich noch ein bisschen zögerlich, meinen Sohn impfen zu lassen. Und jetzt kommt nochmal für mich die Frage auf, ist das jetzt sinnvoll, ihn jetzt zu impfen mit dem jetzigen Impfstoff oder warten wir, bis der Omikron-Impfstoff da ist?
Herr Stürmer, was würden Sie Frau Gartmann raten?
Ja, das ist natürlich immer eine individuelle Entscheidung und ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, dass man ja sagt, Mensch, die Kinder haben ja ein relativ geringes Risiko für einen schweren Verlauf mit einer SARS-CoV-2-Infektion, warum soll ich jetzt impfen lassen? Sie haben die Herzmuskelentzündung angesprochen, die ist bei Impfung durchaus möglich, ist berichtet worden als eine der möglichen unerwünschten Nebenwirkungen, aber die Wahrscheinlichkeit bei einer realen Infektion eine Herzmuskelentzündung zu bekommen, ist deutlich höher. Insofern kann man da auch für sich das Risiko abwägen. Also ich würde aufgrund der aktuellen Situation schon dazu tendieren, möglichst schnell eben jetzt versuchen, den Immunschutz aufzubauen im Kontext der Omikron-Welle, weil, wie gesagt, hochgradig ansteckend. Und die Gefahr besteht natürlich dann auch, dass Infektionen stattfinden. Also ich würde ehrlich gesagt jetzt noch nicht auf den angepassten Impfstoff warten, aber wenn ich mir das jetzt überlege, dann käme der ja als Booster für jemanden im Alter auch in Frage. Also jetzt die Grundimmunisierung starten und dann, wenn der Booster dann zur Verfügung steht, der angepasste Impfstoff, den als Booster dann einzusetzen, denke ich, das ist legitim und wäre jetzt meine Option, die ich wählen würde.
Frau Gartmann? Okay, ja. Mich würde noch interessieren, Frau Gartmann, ich vermute, Ihr Sohn geht noch zur Schule oder macht eine Ausbildung?
Ja, er geht zur Schule und wo, glaube ich, auch das größte Risiko besteht, sich anzustecken. Er treibt aktiv Sport und das ist ja jetzt auch erlaubt und er fährt auch zu Wettkämpfen und so weiter. Sodass ich da jetzt ihn zunehmend auch Bedenken habe, dass er sich ansteckt, deswegen wollte ich die Frage auch geklärt haben.
Ja, also es ist ja auch wirklich immer die Frage, Herr Stürmer, sollen jetzt Fitnessclubs, sollen Sportvereine, sollen die alle wieder schließen, sollen sie geöffnet bleiben? Wie sehen Sie die Maßnahmen, die da im Augenblick auch
Es ist, also alles, was im Inneren stattfindet, ohne Maske, ist ein hochgradiges Infektionsrisiko. Das gilt jetzt natürlich primär für das, was sich Schleswig-Holstein auch geleistet hat mit Eröffnung von Clubs und Diskotheken, haben sich ein schönes Eigentor geschossen. Fitnessstudios hat natürlich auch den Nachteil, wenn ich da trainiere ohne die Maske, dann puste ich ordentlich viel Luft raus, Aerosole, haben wir schon gesprochen, hohes Risiko. Sport im Freien Ist jetzt in der Jahreszeit nicht ganz so attraktiv sicherlich, aber sicherlich mit die beste Möglichkeit, die man machen kann, um eben Freizeit zu gestalten. Ich denke, es gibt immer noch genug Möglichkeiten, sich auch sportlich risikoarm zu betätigen. Ein Fitnessstudio mit geschlossenen Fenstern im Inneren, da bin ich schon ein bisschen skeptisch, gerade im Kontext von Omikron.
Frau Gartmann, ich danke Ihnen für den Anruf.
Ja, ich danke auch. Ich
wünsche eine gute Woche, ein gutes Wochenende in Schwerin und läute die letzte Runde ein. Wie umgehen mit Omikron und über die Frage Impfen, ja oder nein? Ein paar Tausend protestieren dagegen, Millionen haben sich bereits impfen lassen und im Bundestag geht die Debatte über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht weiter. Martin Stürmer, was wäre gewonnen, wenn es diese Pflicht gäbe? Wenn doch die Impfung die Ansteckung nicht verhindert, wie wir heute mal wieder gelernt haben.
Ja, das ist genau einer der Punkte in der Diskussion. Jetzt müssen wir natürlich wieder nicht zu verallgemeinern. Die Impfung und die Boosterung schützt ja auch vor der Ansteckung. Halt nicht zu 100% und auch nicht so effektiv wie gegenüber Delta, aber nichtsdestotrotz sind auch Geboosterte zu einem gewissen Grade geschützt vor einer Omikron-Infektion. Aber Sie haben es genau richtig angesprochen, weil wir eben keine 100% sogenannte sterile Immunität, also Schutz vor der Infektion und Weitergabe haben, ist natürlich die Impfpflicht ein schwieriges Thema. Für die jetzige Welle kommt sie definitiv zu spät, selbst wenn sie jetzt zeitnah beschlossen werden würde. Sie würde uns gegebenenfalls helfen, weil wir, ich gehe nicht davon aus, dass das Gros der Nicht-Geimpften, dass die Menge deutlich abnehmen wird über die nächsten Monate, gerade über den Sommer hin, dass wir auf die nächste Welle wieder besser vorbereitet sind. Weil es kann uns natürlich passieren und da kommen wir in die nächste Diskussion rein, inwieweit die jetzige Omikron-Welle es schafft, uns sozusagen in den endemischen Status zu verpassen. Es geht alles ein bisschen ineinander über. Weil wenn das nicht gelingt und Omikron, wir im Herbst wieder vor der Wahl stehen, haben wir wieder zig Millionen Ungeimpfte. Dann kann es uns wieder passieren, dass wir die gleichen Diskussionen führen, wie schnell ist das Gesundheitssystem an der B- und Überlastungsgrenze. Insofern würde uns da die Impfpflicht, vielleicht auch zeitlich begrenzt, einfach erstmal helfen, um die nächsten Wellen vernünftig abarbeiten zu können, weil wir noch nicht genau wissen, wo es im nächsten Herbst weitergeht.
Fritz Hirschmann ruft uns an aus Stuttgart. Guten Morgen.
Guten Morgen, mein Name haben Sie schon genannt. Ich lege gleich los. Es wird immer viel von Nebenwirkungen gesprochen, möchte ich nur kurz die Bemerkung loswerden. Ich selber bin an einer milden Form der Leukämie erkrankt, habe allerdings keine Symptome, habe mich gerade deswegen dreimal impfen lassen und fühle mich sehr wohl, treibe auch relativ viel Sport. So, das zum Eingang. Dann gleich zum Thema dieser Omikron-Variante. Die verbreitet sich jetzt massenhaft. Diese Form des Virus verbreitet sich massenhaft. Meines Wissens ist es ein RNA-Virus, der eben Kraft seiner Natur sich immer wieder fehlerhaft kopiert, selbst kopiert, um sich zu verbreiten. Weshalb oder warum können wir ausschließen oder können wir überhaupt ausschließen, dass aus dieser Omikron-Variante durch die massenhafte Verbreitung eben nicht wieder andere Kopien entstehen, die eben wesentlich gefährlicher sind? Ist es dann nicht verfrüht, von einer möglichen endemischen Situation zu sprechen? Und zweitens, warum wird bei uns nicht mehr sequenziert, um einer solchen Gefahr von vornherein entgegnen zu können?
Herr Hirschmann, danke schön. Herr Stürmer.
Ja, hallo Herr Hirschmann. Also ja, es ist vollkommen richtig, was Sie sagen. SARS-CoV-2 gehört zu den RNA-Viren, die bei ihrer Vermehrung immer wieder fehlerhafte Kopien produzieren. Und die Entscheidung, welcher dieser fehlerhaften Kopien letztendlich möglicherweise als neue Variante durchgehen, die wird durch die sogenannte Selektion getroffen. Sprich, wie sind die Umgebungsparameter, wie kann sich diese Variante jetzt im Kontext der Situation verbreiten. Also sprich, ist das eine Immunescape, so wie Omikron, die sich deswegen einem auch gut ausbreiten kann, weil sie zum Teil dem Immunsystem entgeht. Wir sind nicht davor geschützt, dass eine solche Variante oder eine neue Variante auch wieder auftauchen wird. Wir haben das ja jetzt mit Omikron eben gesehen, dass das auch recht schnell wieder passieren kann. Das liegt in der Natur des Virus und wir müssen natürlich alles dafür tun, um das frühzeitig zu erkennen, um gegensteuern zu können mit angepassten Impfstoffen. Wir kennen das von der Virusgrippe, auch dort haben wir immer wieder neue Varianten, gegen die der Impfstoff angepasst wird. Und das funktioniert an sich recht gut. Dass wir zu wenig sequenzieren, war gerade am Anfang der Pandemie, als das mit den Varianten losging, definitiv der Fall. Dann wurden Verordnungen erlassen, dass wir als Labore dazu verpflichtet sind, je nach Infektionsgeschehen zwischen 5% und 10% aller positiven Proben zu sequenzieren bzw. sequenzieren zu lassen. Ich kann Ihnen aus Frankfurt berichten, dass wir pro Woche um die 250 Vollsequenzierungen machen und dass wir nahezu die Hälfte unserer positiven Proben, wenn nicht sogar mehr, auf die Varianten hin untersuchen. Also wir kriegen insgesamt ein gutes Bild, aber das ist sicherlich noch ausbaufähig und ich befürchte, wenn wir in einen Zustand kommen, wo das Virus ja jetzt nicht mehr ganz so präsent sein wird, dass dann möglicherweise da schon wieder die Zügel schleifen gelassen werden und man nicht genau genug hinguckt, was da möglicherweise an neuen Varianten kommt. Ich habe die Hoffnung, dass wir was daraus lernen, aber meine Einschätzung ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich konsequent in der Zukunft umgesetzt wird.
Mhm. Herr Hirschmann?
Ich müsste hier aktiv werden, dass er eben mehr Sequenzierungen durchführen lässt. Also nach meinem Wissensstand, ich habe da eine EU-Vergleichsstatistik gesehen, sind wir eines der Länder, die relativ wenig sequenzieren. Es gibt andere, die wesentlich mehr sequenzieren. Mhm. Und eigentlich sind wir ja dann dem Virus nicht einen Schritt voraus, aber wir sind nah dran, wenn wir mehr sequenzieren und mögliche Mutationen frühzeitig entdecken.
Genau. Herr Stürmer. Ja,
dem kann ich nur zustimmen.
Herr Hirschmann, Dankeschön für den Anruf. Und in Hamburg wartet noch Irene Adler. Guten Tag, Frau Adler.
Ja, guten Tag. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Es wurde am Montag in einer Sendung nochmal der Unterschied zwischen Moderna und BioNTech. Und manche haben dann gesagt, Moderna hält länger. Und das wollte ich nochmal kurz, dass Sie das ansprechen. Und werden die beiden lernen, für den Omikron angepassten Impfstoff vielleicht von gegenseitig die guten Punkte dann zu nehmen und den Impfstoff allgemein auch nochmal zu verbessern bezüglich Logistik und diesem Tieffrieren und der Membran oder Lipidmembran? Ja, das ist meine erste Frage.
Also der Unterschied zwischen Moderna und BioNTech, wie sieht der aus, ne, Herr Stürmer?
Ja. Weil da immer die Leute drüber
diskutieren.
Ja, natürlich ist es so, also erstmal ganz, ganz allgemein bin ich dafür, dass wir eine Vielfalt von Anbietern haben, weil ich möchte kein Monopol haben. Natürlich kann man argumentieren, die sollen sich zusammentun und das Gute vereinen, um den optimalen Impfstoff zusammenzukriegen. Auf der anderen Seite ist es gerade die Vielfalt, die uns das möglich macht, die Impfstoffe eben aufgrund der kleinen Unterschiede individuell auch an bestimmte Gruppen anzupassen. Als bestes Beispiel Moderna bei unter 30-Jährigen aktuell nicht mehr empfohlen, wegen eben einem etwas leicht erhöhten Risiko für Herzmuskelentzündung auf einem ganz niedrigen Level. Die unterscheiden sich natürlich dadurch, dass das Oberflächenprotein nicht 1:1 in der gleichen Form eingesetzt wird. Und da mag es eben Unterschiede in der Stimulation des Immunsystems geben. Und jetzt kann man argumentieren, dreimal das Gleiche verstärkt halt genau in die gleiche Richtung. Aber wenn ich mische die Impfungen, dann habe ich die Möglichkeit, mich etwas breiter dem Immunsystem zu präsentieren und damit möglicherweise eine etwas breitere Antwort zu bekommen. Es ist viel im Fluss, was die Kombination an Impfstoffen angeht, inwieweit welche Kombination möglicherweise einen noch optimierteren Schutz gegenüber von zum Beispiel Omikron geben wird. Da ist vieles am Laufen und da muss man auch ein bisschen Geduld und Rücksicht nehmen. Wir kennen diese Impfstoffe ja noch nicht so lange, war Omikron noch viel kürzer. Und da wird sicherlich noch einiges an Arbeit und auch gerade wissenschaftliche Arbeit stattfinden müssen, um tatsächlich optimale Kombinationen oder optimale Impfschemata zu entwickeln. Das Gleiche gilt natürlich für den Omikron angepassten Impfstoff. Die wird es im Frühjahr geben und auch da werden wir lernen müssen, wie wir die optimal einsetzen. Und ich denke, da werden wir sicherlich nicht im Frühjahr schon das letztendlich finale Schema parat haben werden. Auch da muss man mit der Wissenschaft ein bisschen Geduld haben, weil Glaskugeln haben wir auch nicht. Wir können da nicht reingucken, um jetzt ad hoc das Optimum zu finden. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass das, was wir aktuell haben und das, was wir wissen, dass das verdammt gut ist und dafür, dass es die erste Generation an Impfstoffen ist.
Frau Adler, ich danke Ihnen für den Anruf aus Hamburg. Ich danke Ihnen, Martin Stürmer, sehr dafür, dass Sie eben nicht in die Glaskugel geguckt haben, sondern harte Fakten geliefert haben heute bei Deutschlandfunk Kultur. Danke allen Anruferinnen und Anrufern. Und Sie haben gesagt, wir haben eine Lernkurve durchgemacht, wir Virologen. Ein Satz, was haben Sie gelernt in diesen 2 Jahren Pandemie?
Oh, Das schaffe ich nicht in einen Satz zu bringen.
Ein Wort? Zuhören?
Ja, nein, lernen. Und ich habe viel, viel gelernt, auch durch die breite Präsenz in der Öffentlichkeit habe ich selber auch viel gelernt. Auch wie viele Mechanismen funktionieren, wie Politik funktioniert, wie Kommunikation funktionieren muss, um alles vernünftig zu machen. Also es ist eine extrem steile Lernkurve und ich denke, die ist auch bei weitem noch nicht zu Ende.
Wir danken Ihnen sehr, dass wir eine Menge gelernt haben heute mit Ihnen und durch Sie bei Deutschlandfunk Kultur. Danke.